Ich möchte ein Wort lesen aus dem zweiten Johannesbrief. Auf meinem Zettel habe ich gesehen, dass ich Johannes, 2. Johannes 4 lesen wollte, aber den gibt es gar nicht. Aber es gibt den Vers 4 und ab da lese ich dann bis 10. 2. Johannesbrief, Verse 4 bis 11. So. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich von deinen Kindern einige gefunden habe, die in der Wahrheit wandeln, wie wir von dem Vater ein Gebot empfangen haben. Und nun bitte ich dich, Herrin, nicht als schriebe ich dir ein neues Gebot, sondern das, welches wir von Anfang an gehabt haben, dass wir einander lieben. Und dies ist die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Dies ist das Gebot, wie ihr es von Anfang an gehört habt, dass ihr darin wandeln sollt. Denn viele Verführer sind in die Welt hinausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennen. Dies ist der Verführer und der Antichrist. Seht auf euch selbst, damit ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer in der Liebe, in der Lehre bleibt, der hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, nimmt teil an seinen bösen Werken. Heute in der Predigt soll es um den Lohn gehen. Wir sind gerettet aus Gnade. Doch wenn wir dem Herrn nachfolgen und ihm dienen, dann hat er uns einen Lohn versprochen.
Ja, wie eine Predigt. Mein Jesus, mein Retter. Genau. Vielen Dank. Heute Morgen möchten wir uns mit einem Siegeskranz oder einer Krone, je nach Übersetzung, beschäftigen, die zu einer Reihe von Belohnungen gehören, die uns der Herr Jesus Christus in seinem Wort verheißen hat. Und mit uns, das müssen wir auch ganz klar sagen, sind aber nur die Kinder Gottes gemeint, die ihrem Herrn und Heiland gehorsam folgen und ihm vertrauen. Die Betonung liegt hier erstens auf Kinder Gottes, wie gesagt, die glauben, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, wie wir gehört haben. Jeder, der etwas anderes vorbringt, eine andere Lehre hat, dem dürfen wir nicht trauen. Und zweitens dann auf den Glauben, denn Glauben heißt Vertrauen. Alle anderen Menschen, die Gott nicht vertraut haben oder nicht vertrauen und ihr Leben nicht dem Herrn Jesus Christus überantwortet haben, müssen ins Endgericht gehen und dort vor Gott Rechenschaft ablegen. Nur davon redet man ja nicht so gern, weil das möchte sich ja keiner mit befassen. Aber selbst die Kinder Gottes werden eines Tages vor einem Richterstuhl stehen, nämlich den Preisrichterstuhl des Herrn Jesus, und dort ihre Belohnung erhalten. 2. Korinther 5, Vers 10 schreibt Paulus dann auch, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Was ich nicht wusste, das war sogar der Wochenvers in der Losung heute Morgen. Das ist wohl auch die bekanntere Stelle, doch Paulus schreibt an die Römer, dass es dieses Preisgericht geben wird und darum wir uns befleißigen sollen, den Willen unseres Gottes zu suchen und zu tun. Und das fängt schon damit an, Römer 14, Vers 10, du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder auch du, was verachtest du deinen Bruder? Denn wir werden alle vor dem Richterstuhl Gottes gestellt werden. Das bedeutet, dass jeder sich vor seinem Gott selbst verantworten wird und deshalb auch nicht über einen Bruder oder eine Schwester im Herrn richten darf, die ja wiederum auch vor ihrem Herrn stehen. Dieser unvergängliche Siegeskranz, von dem Paulus aber im ersten Korintherbrief schreibt, steht als Belohnung dafür, dass man sich mit Leidenschaft und Treue dem Herrn hingegeben hat und in rechter Weise für den Glauben eingestanden ist. Und das betrifft auch, wie wir es vorhin gehört haben, und jetzt die Liebe zu den Geschwistern und auch untereinander. Aber das Bekenntnis, 1. Johannes 4, Vers 15, wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Das ist schon eine Belohnung hier auf Lebenszeit, wenn wir dies vor den Menschen bekennen und wirklich daran festhalten, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der gekommen ist, um uns zu retten, uns zu erlösen. Mit dem rechten Glauben ist gemeint, dass man um des Himmels willen auf einige Dinge verzichten kann und andere wiederum in Kauf nimmt, um den Siegespreis davonzutragen, weil man rechtmäßig gekämpft hat, wie in einer Sportarena beim Wettkampf. Und dieses Bild benutzt Paulus dann auch, um den Korinthern zu verdeutlichen, dass er als eingesetzter Apostel Jesu Christi um des Evangeliums willen auf vieles verzichtet hat und dennoch nichts bereut von dem, was er um seines Herrn wegen von den Menschen erdulden musste. Und er schreibt ebenfalls davon, dass das Evangelium weiterzugeben schon einzigartig und groß genug ist. Doch der Reihe nach, soweit die Einleitung. Wir möchten betrachten die Verse 18 bis 25 aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 9. Um einen Eindruck zu bekommen, wo der Herr uns hinführen will. Auch wenn es noch gar nicht so lange her ist, dass wir diesen Vers im Bibel oder diese Verse im Bibelkreis betrachtet haben, so gibt es bestimmt noch viele Facetten, die mir oder uns vielleicht nicht so bewusst waren, und so hoffe ich, dass der Herr für jeden heute Morgen wirklich etwas dabei hat. Und ich lese zunächst nach der Luther-Übersetzung, wo Paulus schreibt, 1. Korinther 9, Vers 18, was ist denn nun mein Lohn, dass ich das Evangelium predige ohne Entgelt und von meinem Recht am Evangelium nicht Gebrauch mache? Denn obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich doch mich selbst jedermann zum Knecht gemacht, damit ich möglichst viele gewinne. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin, damit ich die, die unter dem Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich wie einer ohne Gesetz geworden, obwohl ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern bin in dem Gesetz Christi, damit ich die, die ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Wisst ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber einer empfängt den Siegespreis. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge. Jene nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Wenn Paulus hier rhetorisch fragt, ob er denn keinen Lohn erhielte, so will er damit verdeutlichen und seine Aussage bekräftigen, dass es nicht um einen irdischen Lohn geht, sondern dass er gewiss ist, einen himmlischen Lohn zu erhalten, den jeder bekommen kann, der sich in Liebe müht, Gottes Willen zu tun und dem Herrn wirklich treu nachfolgen will. Was ist nun mein Lohn, dass ich bei meiner Verkündigung das Evangelium kostenfrei mache, sodass ich von meinem Recht am Evangelium kein Gebrauch mache? So übersetzt es die Elberfelder und Paulus empfängt, wenn er seinen Auftrag gewissenhaft erfüllt und das Evangelium aller Welt predigt, schon seinen Lohn dadurch, dass er selbst bereichert wurde durch dieses Evangelium und der Gnade Jesu Christi, sprich der frohen Botschaft zur Vergebung der Sünden in Jesus, dem er persönlich begegnen durfte vor Damaskus. Der Herr ist ihm erschienen und zum Heil geworden, obwohl er vormals die Gläubigen und die Gemeinde Christi bis auf das Schärfste verfolgte und sich sogar an ihrem Leid erfreute, wie zum Beispiel bei der Steinigung des Stephanus, wo er die Kleidung der Peiniger hielt. Damals hieß er noch Saulus. Dass Jesus Christus aber die Sünden vergibt und vergeben kann, weil er die Schuld freiwillig auf sich genommen hat, selbst wenn die Sünde noch so groß wäre, sollen noch möglichst viele Menschen erfahren, woran sich Paulus selbst, aber besonders der Herr ja freut, wenn jemand aus des Fängen Satans befreit wird. Und es gibt keinen Unterschied in der Sünde an sich. Vor Gott gibt es keine kleinen Sünden, sondern Sünde ist, was sie ist. Eine Auflehnung gegenüber Gott und seinem Willen. Sünde heißt, und das ist schlimm genug, Trennung von Gott. Gott kann Sünde nicht sehen, geschweige denn für gut heißen. Darum sandte er seinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, der für unser aller Sünden als Sündloser eintrat und sie restlos beseitigt hat, dort am Kreuz auf Golgatha. Jesus Christus war gehorsam bis zum Tod und nahm die Schande und Schuld auf sich. Den Tod, den wir verdient hätten, weil wir die Sünder sind und Gott nicht trauten, nahm er auf sich. Und wenn wir das begreifen und es für unser Leben annehmen, so können wir auch Gottes Wege für uns besser verstehen und genauso annehmen. Es ist Paulus also jetzt eine große Freude und sein Ruhm, dem ihm niemand nehmen kann, weil er kein Geld dafür nimmt, die frohe Botschaft verkündigen zu dürfen, aus Dankbarkeit gegenüber Jesus, seinem Herrn. Und noch etwas geschieht. Er darf vielerorts sehen, dass das Evangelium Christi die Menschen verändert. Also, dass seine Botschaft von der Gnade Jesu ankommt und angenommen wird. Nicht bei allen, leider, aber bei vielen doch. Und das bewirkt aber der Herr Jesus selbst durch seinen Heiligen Geist, indem er die Menschen verändert. Und die veränderten Menschen in Christus Jesus aber, die durch Wiedergeburt neu geworden sind, wollen den Willen ihres Herrn unbedingt tun. Durch diese Neugeburt sind Kinder Gottes Eigentum Jesu Christi und Glieder an seinem Leib, die füreinander einstehen, so wie der Herr für uns eingestanden ist. Und dies ist Paulus nun der zweifache Lohn, wie er auch bezeugt im 2. Korintherbrief, weil es dort Menschen gibt, die dennoch für ihn sorgen, auch wenn er eigentlich keinen Lohn von ihnen einfordert oder haben will. 2. Korinther 11, Vers 9. Und als ich bei euch war und Mangel litt, fiel ich niemand zur Last, denn meinem Mangel halfen die Brüder ab, die aus Mazedonien kamen. Der Magen bestimmt auch. Und ich hielt mich in allem so, dass ich euch nicht zur Last fiel und werde mich so halten. So gewiss die Wahrheit Christi in mir ist, wird dieses Rühmen für mich in den Gegenden von Achaia nicht verstummen. Er war dankbar für Geschwister, die ihm hielten. Paulus möchte niemanden zur Last fallen und trotzdem lesen wir an anderer Stelle, dass jeder Arbeiter seines Lohnes wert ist und dass der Verkündiger auch davon leben soll, anderen das Evangelium zu predigen, steht auch im Korinther 9. Das ist aber nicht Paulus' erste Intention oder Veranlagung, sondern dass Menschen sich zum lebendigen Gott und Herrn Jesus Christus hinwenden und sich zu ihm kehren, wie wir vergangenes Mal ja hören konnten. Es gibt nur einen Weg, es gibt nur eine Wahrheit und es gibt ein Leben, ein ewiges, ein echtes, wirkliches Leben, das in Jesus Christus erworben wird, aus frei geschenkter Gnade. Diese Gnade kann sich niemand erkaufen, nicht erwirtschaften oder verdienen. Christus ist das Leben. Christus ist mein Leben. Niemand kommt zum Vater außer im Herrn Jesus. Thomas durfte das lernen und annehmen und alle Menschen dürfen und sollen diese Wahrheit ergreifen und annehmen. Also ist es schon Lohn genug, wenn man die Ernte einbringen kann und sehen darf, wie aus dem ausgestreuten Samen Ertrag zur Ernte erwächst. Und darum beten wir auch für den Kindertag und lasst uns nicht müde dabei werden, was für eine Chance Kindern das Evangelium Jesu Christi zu sagen. Und der Herr Jesus mag es schenken, dass in den Kindern der Samen des Glaubens aufgeht. Ob man nun aber den Samen selbst gestreut hat oder einfach ernten darf, beide werden ihren Lohn erhalten, wie Jesus sagt, Johannes 4, 36, der da erntet, empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit beide, der da sät und der da erntet, sich gemeinsam freuen. Und ist es nicht immer pure Freude, wenn sich ein Mensch zum Herrn hinwendet und das ewige Leben gewonnen hat? Wieder spricht Jesus, Lukas 15, Vers 7, ich sage euch, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die die Buße nicht nötig haben. Wir alle kennen das Gleichnis vom verlorenen Schaf und dennoch sind Jesus die 99 anderen Schafe auch wichtig. Das wollen wir nicht überlesen, aber trotzdem geht Jesus hinaus und sucht jeden Einzelnen, also auch dich und mich. Und wie wird, oder hat uns gesucht, und wie wird die Freude groß sein, wenn jemand dazukommt, der Buße getan hat, der umgedreht ist, der es ernst meint. Und nicht wie die Pharisäer, von denen auch in diesem Text die Rede ist, hochmütig herabschauen zu den Sündern oder einfachen Leuten. Denn Fakt ist, Buße hat ein jeder nötig. Und das sollen und müssen alle hören, die noch draußen sind. So möchte ich es mal formulieren. Aber nicht, damit sie denken, wir frommen, wenn wir denn wirklich nützlich sind, wären etwas Besseres, weil wir vielleicht in einem christlichen Elternhaus groß geworden sind oder getauft sind oder. Das rettet nicht, sondern der Herr Jesus Christus allein rettet. Denn es ist keiner, der gut wäre, auch nicht einer. Römer 3, Abvers 9. Was nun? Haben wir einen Vorzug? Durchaus nicht. Denn wir haben sowohl Juden als auch Griechen vorher beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde seien, wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Das sollen wir begreifen. Eine innere und äußere Umkehr muss also geschehen. Und jeder darf persönlich die Vergebung seiner Sünden annehmen im Herrn Jesus, wenn er sie dem Herrn auch wirklich aufrichtig bekannt hat. Wenn wir unsere Sünden vor den Herrn gebracht haben, so sind sie vergeben und vergessen und damit ändert sich unser Leben komplett, wenn wir es völlig und ganz und gar dem Herrn überlassen, denn er ist treu. Viele gehen aber aus Gehorsam und der Liebe zum Herrn, weil sie das wissen, dass Jesus ihnen vergeben hat, bis an ihre Grenzen. Denn ihr eigenes Leben, das alte Ich, zählt nichts mehr. Es gilt nur noch der Wille des Herrn und was er einem aufträgt, so wie es bei Paulus war, aber auch bei anderen, der als Apostel des Herrn insbesondere zu den Heiden gesandt war. Und zudem wurde dadurch sein Leben bereichert, aber auch umgekrempelt, und er war völlig frei gegenüber der Welt und ihren Zwängen, möchte ich mal ausdrücken. Und so heißt es auch Johannes 8, 36, wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Das hat Jesus zu den Juden gesagt, die an ihn glaubten. Aber es gilt auch uns, weil Jesus uns die Freiheit mit sich selbst geschenkt hat, und dennoch steht diese Freiheit unter seiner Herrschaft und bedeutet Frieden und Ordnung und ist keinesfalls ein Freibrief für uns, tun und lassen zu können, was wir wollen, weil Gott ja so gnädig ist. Ja, Gott ist gnädig, aber es ist unsere Aufgabe, seinen Willen zu suchen und zu tun, bis wir am Ziel angelangt sind. Nur in Christus können wir wirklich und wahrhaftig frei werden. Das bringt aber einige Verpflichtungen mit sich, nämlich Gehorsam und Dankbarkeit aus Liebe. Nun zählt nicht mehr der eigene Wille, sondern Gottes Wille, der uns führt und leitet durch den Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat mit dieser Neugeburt, mit dieser Wiedergeburt. Und Paulus geht weiter und sagt, denn obwohl ich allen gegenüber frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, damit ich so viele wie möglich gewinne. 1. Korinther 9, Vers 19. Das ist seine innere Antriebskraft, die aber nicht aus sich selbst herauskommt, sondern vom Herrn geschenkt ist, der ihm diese Kraft und Liebe gegenüber den Nächsten verlieh und den Auftrag erteilte, für das Evangelium einzustehen und es vor aller Welt zu predigen. Und mit diesem Auftrag ging einher, dass Paulus viel leiden sollte. Da er ein Diener oder Knecht des Höchsten wurde, so machte er sich auch vor den Menschen zum Sklaven, nur um sie zu gewinnen. Gewinnen wofür? Zum ewigen Leben und zum ewigen Heil in Christus, der die Menschen liebt und nicht will, dass jemand verloren geht. Das hatte auch zur Folge, dass Paulus aus Liebe zu den Menschen, die er für Christus gewinnen wollte, auf vieles verzichtete. Seien es bestimmte Speisen, Getränke, aber auch in Erkenntnisfragen sie nicht höher stellte als den Glauben an Jesus Christus. Das war seine Botschaft, damit der Schwache nicht irgendwie Anstoß am Handeln oder am Leben des Paulus nehmen könnte. Diese Handlungsweise und Haltung ist aber für alle Kinder Gottes nötig, um seinen Willen, dem Willen Christi, sich unterzuordnen und nicht seine eigene Meinung durchzuboxen. Denn frei zu sein bedeutet, den anderen in seiner Schwachheit und Not zu sehen und anzunehmen. Wir wollen doch die Menschen für Christus gewinnen und sie zur Versöhnung mit Gott aufrufen und nicht verschrecken oder verjagen durch Gesetze oder Bestimmungen, noch dazu, wenn sie selbst gemacht sind. Jedoch heißt dies auch nicht, sich der Welt anzupassen oder sich ihr gleichzumachen, wie wir es ja vielerorts in den heutigen Kirchen und Gemeinden beobachten müssen. Gott sei Dank nicht in allen, aber in vielen und so. Und sie die reine Lehre und das Evangelium des gekreuzigten und auferstandenen Herrn Jesus verleugnen und für gering achten, wie wir auch in der Schriftlesung hörten. Wer wirklich Hilfe sucht, der darf sie finden in dem Herrn Jesus Christus, der gerne helfen will und der sagt, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Und wie sehen sich die Menschen doch nach Ruhe und nach Frieden, aber sie suchen nicht an der richtigen Stelle. Und dann sagt Jesus weiter, Matthäus 11, 29, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Diese Jochgemeinschaft strebt Paulus mit allen an und so zählt er auf, wie wichtig ihm die einzelnen Gruppierungen sind, um sich mit ihnen gleichzustellen unter der Prämisse, sie zu gewinnen. 1. Korinther 29 bis 22 lese ich jetzt nicht nochmal. Paulus ist ein jeder, aber wichtig. Und so trägt er stets Sorge auch um sein Volk und nicht nur für die Nation, zu denen er ja schließlich gesandt ist. Wenn Paulus hier sagt, dass er Juden wie Gesetzlose und Schwache gewinnen will, so macht er jedoch keine Kompromisse, was die Botschaft des Kreuzes Christi angeht. Und seine Botschaft ist für alle die gleiche, nämlich dass nur Christus zählt und der Glaube an ihn. Keine Werke, kein Gesetz und auch keine Volksabstammung oder Zugehörigkeit retten, sondern allein der Glaube. Wie Paulus nach Rom schreibt, Römer 1, 16, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Alle sollen glauben an den Herrn Jesus Christus und werden nur gerecht in ihm und durch ihn, denn Christus ist gleichzeitig des Gesetzes Erfüllung oder Ende, wie Paulus betont, Römer 10, 4, denn Christus ist des Gesetzes Ende, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. So schreibt Paulus nach Ephesus, denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Es geschieht also allein aus Gnade, dass der Mensch gerettet werden kann. Und es ist seine Gabe Gottes, die sich niemand verdienen kann. Und deshalb kann sich auch niemand dessen rühmen, weil es nicht in unserer Macht steht, sondern in der Liebe und dem Willen Gottes, die Menschen zu erlösen. Und mit diesem Beispiel des Apostels wird uns verdeutlicht, dass er, obwohl frei in Christus, seine eigene Freiheit aufgegeben hat, und nicht mehr tut, was er vielleicht hätte gerne tun wollen, sondern nur noch seinem Herrn folgt, um dorthin zu gehen, wo ihn der Herr haben will. Und wenn wir dies überdenken und dies auch so leben wollen, indem wir nur Christus folgen, so bringt uns dies der Krone, die nicht vergehen kann, ein gutes Stück näher. Heißt es nun doch, dass wir uns diese Krone verdienen oder erarbeiten können? Nein, denn es ist das Geheimnis Gottes, jedem, der ihm treu ist und dient, indem er nach seinem Willen fragt, wird diese Krone verliehen. Dazu wollen und müssen wir als Kinder Gottes im Glauben und in der Liebe zu dem Herrn und zu den Menschen hinwachsen und uns ereifern, ihm zu dienen, koste es, was es wolle. Und das ist wiederum leichter gesagt, als dann wirklich in die Tat umzusetzen. Wer verzichtet schon gern auf Sachen, die man so lieb gewonnen hat? Würden wir sie um Gottes Willen aufgeben? Doch das ist Glaube, wenn wir alles für Gott aufgeben und ihm vertrauen, dass er es gut macht, wie es ein Abraham tat oder auch Noah oder die vielen Glaubenshelden, die uns in der Bibel beschrieben sind und die uns dort begegnen. Ja, denken wir allen Ernstes, die wären anders gewesen als du oder ich? Ein David, der zum Mörder wurde, weil seine Augen Lust an einer Frau hatten? Oder bleiben wir bei Abraham, dem Glaubensvater selbst, der keine Geduld hatte, und darum es heute auch so viele Probleme gibt mit den Nachfahren Ismaels. Jede Handlung von jedem hat Konsequenzen, seien es gute oder schlechte. Jedoch, was diese Männer, die ich jetzt aufgezählt habe, alle auszeichnet, ist ihr Glaube und das Vertrauen in Gott. der sich zu ihnen stellte, wenn sie ihre Sünden bekannten und Buße vor Gott getan haben. Ein Saulus, der zum Paulus nur werden konnte, weil der Herr ihm begegnete. Und wie sieht es bei uns aus? Vertrauen wir Gott wirklich, dass er uns recht führt? Manchmal müssen wir erst durch Leid hindurch, um überhaupt zu erkennen, wie lieb uns der Herr Jesus hat. Und darum gibt Paulus auch sein eigenes Leben auf für andere, damit er den Willen Jesu erfüllen kann, dessen Liebe ihn vor Damaskus ergriffen hat. Denn Jesus hat sein Leben für uns auch aufgegeben. Hat es ihn vor Hunger, vor Schmerz, vor Schlägen, vor Seenot oder Gefängnis bewahrt? Ich tue aber alles um des Evangeliums willen, um an ihm Anteil zu bekommen, schreibt er 1. Korinther 9, 23. Und nichts anderes heißt dies, als dass Paulus eine Belohnung erwarten darf. Dessen ist er sich sicher. Nochmal, es lässt es so aussehen, dadurch, dass Paulus das Evangelium verkündet, also Werke tut, so kann er sich das ewige Leben verdienen und die unvergängliche Krone erwerben. Nein, sondern weil Christus ihm das ewige Leben geschenkt hat, so verkündigt er das Evangelium aus purer Freude und Dankbarkeit und wird den Siegeskranz erhalten, der nicht vergeht. Und dennoch will Paulus seine Leser und uns anspornen, schneller zu laufen. Manch einer kann ja vielleicht gar nicht mehr so laufen. Aber bildlich gesprochen heißt es, wem vertraue ich mein Leben an? Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Weshalb laufen wir? Und vor allen Dingen, wo laufen wir hin, möchte ich fragen. Das frage ich auch mich. Manche laufen einfach weg und wiederum andere laufen ihrem Herrn hinterher, weil sie etwas erwarten und erwarten dürfen. Und von denen redet Paulus hier. Athleten oder Sportler gewinnen vielleicht kurzzeitig einen Pokal, eine Medaille oder wie in der Antike hier einen Lorbeerkranz. Die haben aber alle ein Verfallsdatum. Derjenige oder diejenige, die ihrem Herrn treu hinterherlaufen, können etwas viel Schöneres erwarten, nämlich einen Kranz, der nie vergeht. Und so stellt sich die weitere Frage, was tun wir in Treue, um diesen unverweltlichen Siegeskranz wirklich zu gewinnen? Ich möchte mit einer Bibelstelle antworten. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Wenn jemandes Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. 1. Korinther 3, 11 bis 14. Eindeutiger kann man wohl nicht antworten auf die Frage, um diesen Siegeskranz zu gewinnen. Wer also kostbare Werke tut, kostbar in den Augen Gottes, indem er in seinem Glauben auf das feste und einzig unvergängliche Fundament baut, Jesus Christus, so wird es der Tag sichtbar machen. Also der Tag des Herrn, und der Herr selbst wird beurteilen. Wichtig an dieser Stelle ist mir nochmal zu sagen, dass es hier nicht um die Welt geht, sondern um uns, derer also, die ihrem Herrn wirklich nachfolgen wollen. Gehst du mit? Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen, hat Josua bekannt und so viele mit ihm. Und das möchte ich auch und will mich freuen, dass der Herr Jesus so gnädig auch zu mir war oder ist und will ihm folgen mein Leben lang. Und der Herr mag schenken, dass ich nicht falle. Seine Güte und Gnade aber mögen uns alle vor dem Straucheln bewahren und er kann es und er will es und er wird es tun, bis er uns zum Ziel gebracht hat. Das haben wir schriftlich in seinem Wort. Und so wollen wir um des unvergänglichen Siegespreises wegen uns mancher Dinge enthalten. Aber es wird uns an nichts mangeln. Und so schenkt der Herr reichlich und wir dürfen uns freuen, wenn wir rechtmäßig gekämpft haben oder aber schnell gelaufen sind, wie in diesem Bild, dem Herrn hinterher und damit gleichzeitig ihm entgegen. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem, jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Und dazu schenkt uns der Herr, ich möchte mal sagen, Disziplin, aber vor allen Dingen Freude, Dankbarkeit, Demut und Liebe in Ehrfurcht seines Namens. Alles, was wir tun, geschehe in Liebe. Und das ist schon Kampf genug. Sportler verzichten auf so vieles, aber wenn sie auch nur als Zweiter ins Ziel kommen, so war alles umsonst. Bei Gott ist es anders. Ich weiß, wenn wir dem Herrn treu nachfolgen und tun, was er uns gebietet, so werden wir alle mit Unvergänglichkeit gekrönt werden. Woher weiß ich das? Weil Gott es versprochen hat. Er wird uns verwandeln und von dem jetzt noch vergänglichen Leben ins Unvergängliche führen, da er den Tod als Folge der Sünde besiegt hat. Nochmal aus dem Korinther, 1. Korinther 15, ab Vers 53. Denn dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Vergängliche Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, was geschrieben steht: Verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Es gäbe noch so einiges zu sagen und dennoch kann man nicht mit all den Worten wiedergeben, was der Herr Jesus denen vorbereitet hat, die ihn lieben, die ihm glauben und die ihm vertrauen. Und so lasst uns laufen, als würde der Herr Jesus morgen wiederkommen. Warten wir darauf? Wir dürfen uns schließlich freuen darauf und ihn in Herrlichkeit und mit Macht kommend erwarten. Das macht Kinder Gottes aus und dafür kämpfen und laufen wir. Als seine Kinder wird er uns zu sich holen, das hat Jesus versprochen. So möchten wir aber nicht vergeblich gelaufen sein und seinen Willen tun. Und da muss sich jeder selber fragen, wo sein Platz ist. Und das können wir nur erfragen, indem wir Gott fragen. Und dazu wünsche ich uns Gottes Segen, wie Paulus schreibt. Und damit komme ich jetzt zum Schluss. Philipper 2, ab Vers 14. Tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet. Mir als Grund zum Rühmen auf den Tag Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, auch nicht vergeblich gearbeitet habe. Auch wir wollen nicht vergeblich laufen und dazu schenke der Herr uns seine Gnade. Der Herr ist treu. Amen.